Folge 178. Veränderung muss nicht immer einfach sein, aber simpel.
Einfach produktiv, der Podcast über das neue Zeitmanagement, das Solopreneuren zu mehr Inspiration und Freiheit bei der Arbeit verhilft. Und hier ist dein Gastgeber, Ivan Blatter. It's a great day, I'm
feeling good. Hallo und herzlich willkommen an dich und speziell auch an Heiko Schwartmann. Denn der ist heute live hier und ich darf ihm ein paar Fragen stellen. Den Heiko kenne ich schon seit vielen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie wir einander gefunden haben. In jedem Fall ist er ein sehr spannender Gesprächspartner. Er ist nämlich High-Performance-Coach und hilft Unternehmern, ihre Träume zu verwirklichen, ihre Gewohnheiten zu verändern und beruflich die nächste Stufe zu erklimmen. Veränderung ist also definitiv ein Thema bei ihm. Er ist aber keiner von denen, die Erfolg auf Knopfdruck versprechen, sondern sein Prinzip ist: Veränderung muss nicht immer einfach sein, aber simpel. Ein wunderbares Prinzip. Was dahinter steckt und wie denn Veränderung möglich ist, erzählt er im Laufe des Interviews am besten gleich selbst. Hallo lieber Heiko, schön, dass du hier bei mir bist.
Hallo Ivan, danke, dass ich hier sein darf.
Gerne. Ja, lass uns direkt in die Mitte des Kernthemas einsteigen und ich beginne nämlich mit der Frage: Wie ist Veränderung überhaupt möglich? Braucht es dafür irgendeine Basis, eine Grundlage dazu?
Also im Grunde genommen das Allerwichtigste und das ist auch der allergrößte Stolperstein, warum Leute es nicht kriegen, ist: Ich muss es wollen. Ja, das ist das ist der Grund, warum es Leute nicht schaffen. Also das ist in meinen Augen das absolut Wichtigste. Und wenn ich es wirklich will, dann benötige ich dafür natürlich weitere Faktoren. Mhm.
Welche denn?
Ach so, ja, natürlich. Also ich brauche A, die Selbstdisziplin, an dieser entsprechenden Sache, die ich verändern will, dran zu bleiben. Also sagen wir, ich möchte fit werden und dafür laufen gehen oder schwimmen gehen, dann brauche ich natürlich die Disziplin, das regelmäßig zu tun. Mhm. Dann wird bei Veränderungen, weil es ja nicht das ist, wo ich jetzt gerade bin, immer mal wieder ein Stolperstein auftauchen. Mhm. Und da benötige ich dann Flexibilität. Also ich muss in der Lage sein, flexibel zu reagieren und zu sagen, okay, hier, das passe ich mal an, das passe ich mal an. Und als drittes, Offenheit. Ich muss offen sein für Dinge, mit denen ich am Anfang noch nicht gerechnet habe, weil wenn ich etwas Neues versuche, es kommen immer wieder Dinge, die man am Anfang überhaupt nicht einkalkuliert hat. Mhm. Und dafür ist die Offenheit dann wichtig.
Ah, okay, verstehe. Also man muss es wirklich wollen, dann braucht es Selbstdisziplin, Flexibilität und Offenheit.
Ja.
Ich persönlich habe ja ein bisschen Mühe mit dem Wort Disziplin. Das klingt für mich so nach Armee und nach Militär und zusammengebissene Zähne. Eigentlich so genau das Gegenteil, was ich mit Spaß verbinde. Wie siehst du das, die Disziplin?
Ja, das ist natürlich eine fiese Frage.
Gell?
Ich sag's mal so: Alles, was du erreichen willst, erreichst du ja über die Dinge, die du regelmäßig tust. Also nenn es Gewohnheit, nenn es Routine, nenn es Training, wie auch immer. Mhm. Und um das regelmäßig zu tun, bedarf es ja einfach an Disziplin. Ich habe mal so einen schönen Spruch gehört: Es ist, die Dinge sind nicht wirklich schwer zu erreichen. Also sagen wir mal, du willst Medizin studieren, ja, wo viele sagen, Gott, das will Medizin. Wenn man es runterbricht, ist Medizin studieren, Bücher lesen, lernen und wiederholt anwenden. Das kann im Grunde genommen erstmal jeder. Mhm. Aber es hat nicht jeder die Disziplin, das auch jeden Tag zu tun. Und das unterscheidet dann kombiniert mit dem Wollen, ja, das will natürlich jetzt auch nicht jeder, muss ich mich dazu bringen, das möglichst regelmäßig zu tun. Ansonsten passiert die Veränderung nicht. Ganz egal, ob das sowas ist wie, was ich gerade gesagt habe, sportlich sein oder in dem Bereich abnehmen oder sagen wir, ich möchte beruflich irgendwo hin, werde ich das nicht hinkriegen, wenn ich das nur einmal im Monat mache.
Das ist so, also dranbleiben ist sicher auch ein wichtiger Faktor. Ich glaube, es braucht die Disziplin, um zu starten, weil man macht ja etwas ganz Neues. Aber wenn es einem danach gelingt, das Ganze in Gewohnheiten umzumünzen, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr so die Disziplin. Und wenn man ein starkes Warum hat, also eine Antwort auf diese Frage, warum tue ich das eigentlich, also ich muss es wirklich wollen eben, dann kann die Gewohnheit mit der Zeit die Disziplin auch ersetzen. Siehst du das auch so?
Ich sehe es ähnlich, ja. wenn ich, also die meisten Menschen, wenn sie anfangen wollen, haben da gar nicht so die Schwierigkeiten mit, weil wenn ich was verändern will, dann bin ich ja erstmal irgendwie motiviert. Entweder weil ich von irgendwas genug habe oder weil ich etwas unbedingt erreichen möchte. So, und dann fangen die an. Und am Anfang ist das ja auch immer, dann kommen so Anfangserfolge und das läuft. Und dann kommt das erste Hindernis und da hören die meisten dann auf. Und da kommt genau das rein, was du gerade gesagt hast. Ich brauche dieses starke Warum. Heißt, wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, dann möchte ich erstmal genau wissen, was. Da helfe ich den Leuten auch. Also ich frage einfach nach. Und dann möchte ich das Warum. Und wenn das Warum nicht stark ist, dann muss derjenige sich entweder ein Warum suchen, was für ihn stark ist, oder wir können es eigentlich gleich bleiben lassen, weil wenn das Warum nicht stark ist, wird bei den ersten Hürden das ganze Ding zusammenfallen. Also das ist einfach meine Erfahrung, die ich habe mit Menschen, das Warum muss stark sein. Und ich glaube, wenn man sich vorher Gedanken darüber macht, dann ist man A, vorbereitet und B, die Dinge, die man gar nicht wirklich will, die fängt man doch dann auch gar nicht erst an. Also man hat nicht immer dieses, ich fange immer was an und breche es immer wieder ab, wenn ich mich einfach mal vorher frage, warum. Ja, so ganz einfaches Beispiel. Ich habe in Workshops häufig mal gefragt, okay, mal angenommen, du gewinnst im Lotto. Und die meisten sagen oder sehr viele sagen, dann kaufe ich mir irgendein Auto, ein Porsche oder sonst was. Und dann sage ich, warum denn? Und dann denken die drüber nach. Das ist das erste Mal, wo sie wirklich nachdenken. Ja, eigentlich brauche ich gar kein Porsche. Das ist dann gleich die zweite Antwort. Ja. Aber der erste Impuls ist, ich mache das. Und wenn man das einfach vorher gedanklich mal ein bisschen durchgeht, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter, als wenn man einfach, ich sag mal, blind loslegt und sich das nicht fragt.
Definitiv. Also diese Frage nach dem Warum stelle ich auch gerne in meinen Produkten. Und zwar nicht einfach nur warum, sondern danach nochmal und warum das und warum das. Und so nach dem vierten, fünften kommst du wirklich zum Kern, weshalb die Leute etwas wollen. Oder sie finden dann keine gute Antwort und sehen für sich selber, nee, eigentlich will ich, brauche ich das gar nicht, so wie du das mit dem Porsche auch beschrieben hast.
Genau. Absolut. Ja.
Einer deiner Leitsprüche lautet ja, Veränderung muss nicht immer einfach sein, aber simpel. Ja. Kannst du dazu etwas sagen? Was meinst du damit?
Das ist ja nicht von mir. Ich habe das selber mal gehört im Englischen und damit ist Folgendes gemeint. Was ich gerade beschrieben habe mit dem Medizinstudenten. Ja, das ist ja eine simple Sache. Ein Buch lesen, ein Buch mehrmals lesen. Also nicht jeder versteht es ja beim ersten Mal. Ja. Ein Buch lesen, immer wieder, bis ich es verstehe, ist eine simple Sache. Im Alltag ist das aber nicht einfach, weil ich habe Ablenkungen. Mir fehlt vielleicht der innere Antrieb. Zwischendurch kommt jemand und sagt, lies doch lieber dieses Buch, das ist viel einfacher oder spannender. Ja, so eine simple Sache ist in der Umsetzung nicht immer einfach aufgrund anderer Faktoren. Und diese Faktoren, das kann ich selber sein, ich kann mir selber im Weg stehen. Es gibt ja genug Menschen, die sich selbst immer wieder manipulieren. Oder es ist meistens eine Form von Ablenkung, die von draußen kommt. Da, wenn ich sage, okay, du willst, das sind immer so diese einfachen Beispiele, ja, du willst abnehmen, du ist eine simple Sache. Ändere deine Ernährung und geh Sport machen. Ist ganz simpel.
Ja.
In der Umsetzung nicht ganz so einfach. Ja, weil vielleicht meine Familie sehr gerne sehr ungesund ist und wir immer zusammen essen. Vielleicht bin ich nicht der Mensch, der so gerne draußen ist. Ja, oder der sehr wehleidig ist nach ein paar hundert Metern und sich einredet, dass ihm alles wehtut. Und so wird dann eine simple Sache nicht ganz so einfach in der Umsetzung. Und das ist das mit dem Simplen, dem Einfachen. Und ich bin der Meinung, wenn etwas schon von Anfang an nicht simpel ist im ersten Schritt, dann würde ich das gar nicht erst anfangen. Weil wenn es da schon anfängt, schwierig zu werden, dann wird das in der Umsetzung nur noch größer und noch schwieriger. Und deswegen muss die Sache erstmal simpel sein. Und ich denke auch, dass für Kunden oder im Geschäftsleben das ganz wichtig ist, dass, ja, wenn ich allein um einen Erklärungsansatz zu haben, eine halbe Stunde brauche, da hört dir keiner zu. Ja, das ist zu viel.
Ja. Und ich denke, es hat natürlich auch etwas mit den beiden Stichworten vom Beginn zu tun, Flexibilität und Offenheit. Es kommen ja irgendwann mal Stolpersteine und Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und wenn das ganze Vorhaben schon extrem komplex ist, dann wird es unglaublich schwierig.
Ja.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, du hast bis jetzt ein paar Beispiele eher so für Einzelne, für Private auch genommen, aus dem Sport, Abnehmen und so. Die eignen sich natürlich gut, um so etwas zu illustrieren, aber eigentlich arbeitest du auch mit Unternehmen zusammen, deine Kunden sind Unternehmen oder Unternehmer. Wie gehst du hier vor? Einen Einzelnen kannst du ja fragen, warum willst du das? Bei einem Unternehmen, das sich komplett neu ausrichten will, wie gehst du hier vor?
Da habe ich das Gespräch mit dem Chef.
Ja, gut, ja.
Ja, also es hängt natürlich davon ab, was derjenige, der da an der Spitze steht, möchte. Ob er etwas für sich selber möchte, was immer auch Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Ja, also wenn ich jetzt an der Spitze stehe und ich habe auf einmal eine Idee, einen Impuls, dann wird sich das natürlich auf mein Unternehmen übertragen, ganz klar. Die meisten, oder was heißt die meisten, viele kommen aber auch und sagen, ich möchte für mein Unternehmen das und das, dann ist es im Grunde genommen andersrum. Ich frage dann auch, okay, was genau, wie stellst du dir das vor? Gibt es Dinge, die ihr in der Vergangenheit da probiert habt, die nicht funktioniert haben und so weiter? Also das wird dann so ein bisschen erörtert. Und das ist dann in so einem Dialog. Ja, ich bringe dann Vorschläge. Mein Gegenüber sagt, okay, können wir das hier so und so? Und dann sage ich, ja, das wäre sinnvoll oder nein, das wäre eher nicht sinnvoll, weil. Bis wir dann etwas haben, wo wir sagen, okay, das könnte funktionieren. Was da aber auch wichtig ist, je größer Unternehmen sind, desto lieber machen die das. Die sagen, ja, hier, das Team soll mal das und das können. Ja, und dann sitzt du mit dem Team zusammen, aber der Teamleiter ist nicht im Meeting dabei. Und dann hat das Team häufig in Bezug auf dieses Thema ein ganz anderes Wissen und zum Teil sogar mehr Wissen als der Teamleiter. Und das ist dann problematisch. Die nehmen sich da häufig raus und das hast du auf einer Ebene, wo jetzt ein Unternehmer ist, der sich selber was aufgebaut hat, der ist meistens selber die Triebfeder. Und da fängt das dann an. Es gibt doch diesen Spruch hier, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und bei Unternehmern ist es halt so, das sind ja die Köpfe, die fangen meistens wirklich bei sich an und übertragen es dann auf ihre Mitarbeiter, auf ihr Team. Und das ist ein sehr, sehr guter und effektiver Weg.
Ja, verstehe. Wenn sich eine Gruppe oder sogar ein ganzes Unternehmen verändern will oder soll, weil der Chef das will, dann hast du immer mindestens einen Bremser, egal ob die Gruppe aus 4 Personen besteht oder aus 400. Ja. Wie gehst du damit um?
Du meinst jetzt, wenn das zum Beispiel in einem Seminar auftritt oder in dem ganzen Prozess?
In dem ganzen Prozess.
Also häufig frage ich vorher schon den Chef, die Führungsperson, den Teamleiter, wen auch immer, ob es solche Leute gibt. Manchmal gibt es die, manchmal gibt es die nicht. Ja, und ich frage die, also ich schiebe die Verantwortung quasi rüber, weil ich sage, naja, guck mal, das ist eine Veranstaltung, wo du eine Veränderung möchtest, für die du auch bezahlst. Willst du den da drin haben, ja oder nein? Und dann sind wir meistens schon auf einer ganz anderen Ebene, wo es dann heißt, warum ist denn der überhaupt hier im Unternehmen, ja, wenn das so ein Bremser ist, womit wir schon ein so ein Problem ansprechen. Und da ist es für mich ganz interessant zu sehen, wie geht derjenige damit um. Nicht selten, auch das wieder bei größeren Firmen hörst du, ja, den haben wir schon so lange, wir müssten dem eine große Abfindung zahlen. Ich sage, naja, und kostet dich das nicht mehr, wenn der jeden Tag die Motivation deiner Mitarbeiter kaputt macht? Jeder Kunde, der auf den stößt, kriegt ja negative Rückmeldungen und so weiter. Ja, da bist du bei so Grundsatzdiskussionen. Wenn es aber in einer Schulung passiert, ich sag mal, ich versuche der Sache auf situationsbedingt unterschiedlich zu begegnen. Also entweder mit Humor oder auch ich ignoriere das dann einfach. Je nachdem, was es ist, was diese Person macht. Häufig ist es aber so, dass die Gruppe diesen Bremser selber einfängt, die Gruppe sagt, na, ich möchte das und also jemand macht einen blöden Kommentar und dann sagt jemand aus der Gruppe, Mann, jetzt halt doch mal den Mund, also Sachen, die ich so nicht sagen würde. Ich hatte es ganz selten. Einmal zum Beispiel auch, da war einer, der fand sich einfach unheimlich witzig und meinte da immer wieder Sprüche machen zu müssen, die aber leider gegen das gegangen sind, worum es in der Schulung ging. Und ich habe ihn dann irgendwann angeguckt und habe gefragt, ist das jetzt dein Ernst? Ja, echt jetzt? Ja, was ist denn der Sinn und Zweck dieses Beitrags jetzt? Naja, und den hatte er nicht und dann war er ein bisschen beleidigt. Nach der nächsten Pause ging das dann aber. Das hat sich dann gedreht. Und wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, dann bitte ich die Leute einfach, den Raum zu verlassen. Weil wenn es ihnen offensichtlich nichts bringt und sie nur stören wollen, da hat ja die Person selber auch nichts von. Also niemand hat irgendwas davon und in dem Fall bitte ich die Leute dann einfach zu gehen.
Mhm, ja, gute Strategie, ja. Habe ich auch schon so umgesetzt. Also ich habe auch schon festgestellt, dass die Gruppe häufig das Ganze abbremst oder auffängt. Das finde ich immer ganz toll und erstaunlich. Auch gut für die Situation an sich, wenn das nicht der da vorne machen muss, sozusagen als Lehrer den Leuten auf die Finger klopfen muss, sondern wenn die Gruppe sagt, hey komm, lass doch das, wir haben hier etwas, woran wir arbeiten wollen und so. Und wenn sie das signalisiert, das ist natürlich großartig als Trainer.
Du, ich hatte sowas, auch da bei einem sehr großen Unternehmen, so ein DAX-Konzern, ja, ein Seminar, die Leute kommen morgens rein und die werden ja meistens dahin geschickt. Mhm. Und schon beim Reinkommen sagt der Erste, ja, wann machen wir denn heute Schluss? Weil wäre das okay, wenn ich etwas früher gehe, damit ich die und die Bahn kriege? So, jetzt weiß ich natürlich, ja, die versuchen sich das zunutze zu machen. Oh, ja, wir haben ein Seminar, da kann ich ja machen, was ich will. Mhm. Und dann sage ich zu denen, ich sag du bist ein erwachsener Mensch, wir sind hier nicht in der Schule. Ich sage, du kannst gehen, wann du willst. Du kannst auch jetzt gehen, wenn du magst. Mhm. Ich gehe davon aus, dass deine Führungskraft da Bescheid weiß. Ja, ich muss das natürlich vermerken, wenn du früher gehst, weil wenn keiner weiß, wo du bist, ist es natürlich sehr, sehr schlecht. Und ich gehe davon aus, dass du das abgestimmt hast und dann ist das überhaupt gar kein Thema für mich. Und dann ist das Thema meistens gegessen.
Sehr schöne Strategie, ja. Ja. Ja, lass uns den Blickwinkel wechseln vom Heiko, dem Trainer und Unternehmer, zu Heiko, der Person, dem Mensch. Was waren so in deinem Leben die größten Aha-Erlebnisse, die dich auch wirklich vorwärts gebracht haben? Gibt es da was?
Puh, also so einzeln kann ich es jetzt gerade schwer sagen, was auf jeden Fall eine sehr wichtige Erfahrung war, ich habe ja im Ausland, in Australien studiert und gelebt für 4,5 Jahre und diese Zeit, also ich würde jedem empfehlen, für eine Zeit ins Ausland zu gehen, völlig egal welches Ausland, um einfach, du machst da Erfahrungen und kriegst Einblicke, die du gar nicht bekommen kannst, wenn du die ganze Zeit, ich sag mal, drinnen sitzt. Und das waren verschiedene Dinge, also zum Beispiel, wie sehen denn die Menschen dort die Europäer oder die Deutschen jetzt im Speziellen? Also, oder dieses auf sich alleine gestellt sein. Ich meine, ich war 21, als ich da hingegangen bin, und 22. Und da habe ich eine Menge Erfahrungen gemacht, wo ich auch rückblickend immer wieder sage, okay, das, was ich jetzt hier gerade denke oder mache oder machen kann, hat seinen Ursprung in dieser Zeit. Und ansonsten, also so ein richtig konkretes Aha-Erlebnis. Ich meine, es gibt natürlich so Erlebnisse, wo du sagst, okay, Geburt deiner Kinder oder Umzüge oder Projekte oder sowas. Das sind alles irgendwo Erfahrungen. Ich habe jetzt nicht so dieses eine Aha-Erlebnis. Mhm. Ich versuche aus möglichst vielen Erlebnissen was mitzunehmen. Der Auslandsaufenthalt, das war eine ganz, ganz große Sache, definitiv, die für alle weiteren Dinge im Leben sehr, sehr prägend waren.
Mhm. Sehr schön, ja. Du bist ja auch selbstständig, das heißt, du musst dich auch selber führen, du hast keinen Chef, außer vielleicht deine Frau oder deine Kunden.
Na.
Aber du hast keinen formalen Chef und dann stellt sich natürlich die Frage, wie führst du dich selbst?
Ja, wie führe ich mich selbst? Ich überlege mir, was ich will und ich breche das runter. Ich weiß einerseits, weil ich es bei anderen sehe und natürlich auch bei mir selbst, dass ja Resultate nur dadurch zustande kommen, dass du wirklich jeden Tag was dafür tust. Mhm. Okay, nehmen wir jetzt das Wochenende mal aus, vielleicht nicht unbedingt am Sonntag. Aber ich bin der Meinung, jeden Tag musst du etwas dafür tun. Und wenn ich das weiß, dann ich mache mir einen Plan. Ja, ich sage mir, bis da und dahin möchte ich das und das schaffen. Das kann einerseits ein Datum sein, also ich sage, okay, in 30 Tagen oder wann auch immer, aber auch für die Woche und auch für den Tag. Und also, dass es in verdaulichen Häppchen runtergebrochen ist und dann gehe ich diesen Sachen nach. Einerseits, weil ich so auch weiß, okay, da bin ich, und weil du immer wieder diese kleinen Erfolgsmeilensteine hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte gerne eine Newsletter schreiben, ja, dann schreibe ich den, das ist ja eine simple Sache. Und wenn der geschrieben ist, kann ich einen Haken dran machen und dann habe ich für den Tag auch einen Erfolg. Das heißt, wenn es der Rest des Tages nicht so läuft, wie ich das möchte, man neigt sehr schnell dazu, am Ende des Tages zu sagen, oh, ich habe heute gar nichts geschafft, was ja Quatsch ist. Mhm. Und wenn ich dann zurückgucke und sage, okay, ich habe vielleicht nicht alles geschafft, was ich wollte, aber ich habe hier einen Erfolg gehabt, ich habe da einen Erfolg gehabt und ich habe da einen Erfolg gehabt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und aus dieser Kombination würde ich sagen, so führe ich mich selbst. Also ich versuche sehr diszipliniert vorzugehen und versuche mir Disziplin in anderen Bereichen anzueignen, nicht direkt in Arbeitsdingen.
Was meinst du damit? Kannst du ein Beispiel sagen?
Ja, zwei. Ich stehe morgens sehr früh auf und gehe dann zum Sport. Also konkret heißt es, mein Wecker klingelt kurz vor 5. Mhm. Ich stehe da nicht sofort auf, das braucht ein paar Minuten. Aber kurz nach 5 stehe ich dann auf, mache mich fertig und gehe zum Sport. Mhm. Weil ich das gerne mache, weil ich das für mich wichtig finde. Ich gehe gerne morgens früh, weil es kostet mich weniger Zeit. Ich habe es den Rest des Tages nicht mehr im Hinterkopf. Weißt du, du musst noch zum Sport gehen und so weiter. Es ist leer. Ja, ich kann morgens da zum Beispiel parken, weil erst ab 8 Uhr ist da Parkverbot. Das sowas betrifft dich dann nicht. Und lauter so kleine Vorteile. Ja, es ist leer da, du kannst in Ruhe duschen. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wo andere noch nicht mal aufgestanden sind, habe ich bereits was gemacht, ich bin frisch geduscht und ich kann dann loslegen. Und da kommen dann so Kleinigkeiten dazu. Ich habe vor einem Jahr angefangen, kalt zu duschen morgens. Mhm. Und das mache ich bis heute. Es ist definitiv nicht immer angenehm. Ja, ich weiß ja, dass es kalt ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, wenn ich jetzt am Wochenende zum Beispiel nicht zum Sport gehe, du kletterst aus dem Bett, ja, aus dem warmen Bett, gehst ins Bad, jetzt ist dir eigentlich schon kalt und dich dann unter die kalte Dusche zu stellen. Also das sind so kleine Disziplinen, aber ich glaube, wenn man das jeden Tag macht, dann hast du die Disziplin auch in anderen Bereichen und da hole ich mir sehr viel davon her. Aber ich mir sage, wenn du dich unter die kalte Dusche stellen kannst, ja, wenn es im Winter draußen minus 15 Grad sind, dann sind andere Dinge ein Klacks, ja, wie sich zum Beispiel jetzt einfach mal hinsetzen und was auch immer auszuarbeiten.
Ja, das habe ich übrigens auch gemacht mit den kalten Duschen, habe es dann irgendwann wieder verloren. Das Lustige war ja, ich war dann mal bei meinen Eltern und die wohnen wirklich hier mitten in den Schweizer Alpen und das Wasser dort ist wirklich kalt.
Ja, ich habe es in Österreich gemacht, das Wasser ist dort sehr kalt. Ja.
Das ist so, genau. Aber wenn du das schaffst, dann kann dich nichts mehr bremsen, definitiv.
Ja, und ich habe damals angefangen, dummerweise Ende Februar, Ende Januar, Entschuldigung. Und das ging ja schrittweise. Also bis ich da wirklich beim Kaltduschen war, das war dann irgendwann im März. Und ich habe mir da gesagt, okay, wenn du das für ein Jahr durchhältst, also sprich, wenn du durch den nächsten Winter kommst, wenn es dann nach dem Sommer langsam kälter wird, dann hast du es wahrscheinlich geschafft. Und das hat auch funktioniert. Und das Wasser ist im Winter definitiv kälter und es ist definitiv unangenehmer. Aber du kriegst auch einen ganz anderen Kick daraus. Ja, ich fühle mich ja danach richtig gut. Ich mache das ja nicht, um mich zu quälen, sondern weil das ja für den Körper sehr gut ist.
Ganz genau, ja.
Und daraus ziehe ich dann einfach mehr Willen noch und mehr Disziplin, das auch weiterhin so zu tun.
Sehr schön. Du hast vorhin auch über die kleinen Erfolgserlebnisse gesprochen, die dich vorwärts bringen und abends hast du ein gutes Gefühl. Selbst wenn nicht alles gut lief, hast du dann wie eine Liste an Erfolgserlebnissen, an denen du dich festhalten kannst. Und da gibt es ein wunderbares Video, das verlinke ich gerne in den Shownotes, von einem amerikanischen General und der sagt, mach Bett jeden machen. Morgen dein Bett. Ganz genau, ja, kennst du, ja? Ich will das hier kurz schildern für die Zuhörer, das ist wirklich großartig. Er hat diese Gewohnheit aus seiner Militärzeit natürlich übernommen, aber er empfiehlt das jedem. Denn dann machst du was, hast schon mal was erledigt und selbst wenn dein Tag komplett den Bach runtergeht, abends kommst du in dein Schlafzimmer und siehst, das habe ich gemacht, das habe ich erfolgreich auch geschafft und das gibt dir einfach auch ein besseres Gefühl, sowohl beim Aufstehen wie auch abends, wenn du den Tag abschließt. Und das finde ich wirklich toll. Das ist so eine kleine, blöde, simple Gewohnheit, die aber psychologisch einen Unterschied machen kann.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und davon gibt es eine ganze Menge. Mhm. Ja, ob das jetzt sowas ist wie, ich stelle nach dem Frühstück meine Sachen sofort weg. Ja, oder ich mache sie sofort sauber. Oder nach dem Einkaufen, ich räume es sofort weg. Mhm. Ich habe mal, ein deutscher Speaker, Ilja Greskowitz, hat mir das mal gesagt. Mhm. Er hat für sich die Regel, wenn er überlegt, etwas zu tun und es ist innerhalb der nächsten 5 Minuten zu machen und zu erledigen, dann macht er es. Also mhm. beispielsweise, ich denke drüber nach, den Müll rauszubringen. Das ist eine Sache, die ist in 5 Minuten locker erledigt. Mhm. Und dann macht er das auch sofort und schiebt das nicht nach hinten. Und ich so, das ist ziemlich gut, weil dann kann ich nämlich wirklich überlegen, da verschwende ich dann auch keine Zeit. Ja, wenn ich sage, okay, ich muss einkaufen fahren, das ist in 5 Minuten nicht erledigt. Aber gerade so diese kleinen Dinge, die dich jeden Tag ablenken oder aufhalten, oder die du leicht nach hinten schieben kannst, gerade weil es so kleine Dinge sind, mhm. fand ich einen ganz großartigen Tipp. Also wenn du es in den nächsten 5 Minuten erledigen kannst, erledige es sofort.
Sehr schön. Ilja Greskowitz, für die, die ihn nicht kennen, ist ein Speaker. Der hat eigentlich auch das Thema Veränderung. Das ist sein Thema. Ist inzwischen sogar ein internationaler Speaker. Der ja. ist also auf der ganzen Welt zu Hause, spricht auf Deutsch und natürlich auch auf Englisch. Toller Typ, also kann man gerne sich auch mal anschauen. Ich setze auch einen Link in die Shownotes, falls sich jemand dafür ja. interessiert. Ist ja auch aus Berlin, glaube ich, gell?
Der wohnt in Berlin, ja.
Genau. Sehr schön. Zum Abschluss habe ich noch eine ganz kleine, einfache Frage, nämlich, warum tust du eigentlich das, was du so tust? Was
Na
ist
ja,
dein Warum?
Das, weil es einfach genau das ist, was ich machen möchte. Mhm. Ich bin dahin gekommen über etwas, was ich nicht machen wollte. Das war zu meinem Glück schon sehr früh im Leben. Mhm. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Und dadurch läuft ja so die einzelnen Abteilungen in dem Unternehmen. Mhm. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, das ist es nicht. Ich möchte was mit Menschen machen, dass das dann selbstständig ist, dass es dann genau in dem Bereich ist wie jetzt, also mit Unternehmern und so weiter. Das kam dann erst mit der Zeit, aber ich wusste sehr früh, was ich nicht machen wollte mhm. und war deswegen immer auf so einem Pfad, wo mir das schon immer gefallen hat. Und ich sage mir heute, wenn ich nicht gezwungen bin, etwas zu tun, aus welchen Gründen auch immer, dann mache ich das nicht. Ja, mhm. Also ich sage nicht, oh, das ist ja jetzt eine gute Gelegenheit oder das hier kriege ich gutes Geld, aber ich mag den Job nicht, das mache ich nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht zwingend darauf angewiesen bin, ja, manchmal ist man ja in Situationen, wo das so ist, dann mache ich das nicht. Ja, dann kann mir einer noch so viel Geld dafür bieten, also in einem normalen Rahmen jetzt natürlich, mhm. Dann sage ich dazu nein, weil ich denke, dass dieses Thema Lebensqualität und die Zeit, die du hast, das sind einfach die allerwichtigsten. Die Zeit läuft ja immer weiter und Lebensqualität ist ganz, ganz wichtig. Und da ist alles, was mit Stress zu tun hat oder diesen negativen Dingen, also wenn ich von Menschen höre, ja, ich hasse meinen Job schon seit 10 Jahren, mhm. wo ich mir sage, warum gehst du denn seit 10 Jahren dann noch dahin? Mhm. Ja, und dann kommt, ja, ich müsste mich ja woanders bewerben. Ich sage, also wenn das Hindernis ist, dann kann es nicht so doll wehtun. Das ist einfach Quatsch. Ja, also wenn eine Bewerbung schreiben schlimmer ist, als zu dem Job zu gehen, den jemand angeblich so sehr hasst, dann ist das völliger Quatsch. Mhm. Also kann man nicht ernst nehmen. Ob dann die Bewerbung erfolgreich wird und wie die Rahmenbedingungen sind, ist was völlig anderes. Aber wenn die Erklärung ist, ich müsste eine Bewerbung mhm. schreiben, ja, dann steht das nicht im richtigen Verhältnis zueinander. Und dieses Thema Lebensqualität ist, denke ich, also für mich ist es ganz, ganz wichtig. Und ich versuche, das in allen Dingen irgendwie zu integrieren. Es klappt natürlich nicht immer. Manchmal muss man Dinge machen, die man nicht machen will. Mhm. Aber man kann das reduzieren, wenn man da versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Und das versuche ich.
Absolut. Ein wunderbares Schlusswort. Lieber Heiko, vielen Dank, dass du hier meine Fragen beantwortet hast. Und bis demnächst.
Sehr gerne. Und ich danke dir, lieber Ivan. Dankeschön.
Ja, das war mein Gespräch mit Heiko Schwartmann. Du findest die paar Links, über die wir gesprochen haben, und den Link zu seiner Webseite natürlich unter den Shownotes. Aber seinen Link wenigstens, den will ich dir hier noch mitteilen. Seine Webseite ist nämlich unter heikoschwartmann.de zu finden. Heiko Schwartmann in einem Wort und Schwartmann mit DT. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter ivanblatter.com/podcast. Dort kannst du einfach die Folge anwählen, die dich interessiert. Mein Name ist Ivan Blatter und ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst, wenn es heißt, einfach produktiv, Zeitmanagement und mehr. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.